At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
Vier Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe.
Der Podcast Vier Flaschen wird unterstützt von Silkes Weinkeller, dem exklusiven Partner in Sachen Wein. Alle vorgestellten Vorzugspakete bekommt ihr versandkostenfrei unter www.silkes-weinkeller.de.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, sehr geehrte Damen und Herren, liebes Publikum und auch das dritte Geschlecht, so willkommen bei den Vier Flaschen, aber das gehört sich so. Okay. Heute unser Gast Stefan Winter von einem Familienweingut und in diesem Fall trifft es perfekt zu, weil erstmals urkundlich erwähnt schon 1469 ist das Weingut Winter und nicht das Weingut Stefan Winter in Dittelsheim im beschaulichen Rheinhessen und seit 2000 dort den Hut auf hat. Unser heutiger Gast ist Winzer mit 65% Riesling, circa 25 Hektar ist das Weingut groß. Wir haben heute auch zwei Rieslinge bei uns hier. Er ist seit knapp 10 Jahren Mitglied im VDP und er ist Mitglied der deutschen Weinelf. Das kennt ihr noch nicht, die deutsche Weinelf. Auf jeden Fall ist er außerdem noch super sympathisch, macht tolle Weine und wir freuen uns sehr, dass er Axel und Lars und mir heute Gesellschaft leistet. Herzlich willkommen, Stefan Winter. Servus.
Welch ein Intro. Vielen Dank.
Ein bisschen wie beim Boxkampf, so ein bisschen wie, ne?
Ich habe das ja
Stefan
schon.
Winter.
Ja, ich freue mich auch. Ich freue mich.
Raunen geht
auf den Raunen. Ja, so ist es.
Erzählt ihr das mit der Weinelf, machen wir später.
Ja.
Weinelf klingt nach Fußball.
Ja.
Darf ich einmal ausnahmsweise was sagen?
Ja. Axel,
gerne.
Willst du mir was? Ich muss sagen, Stefan, ich freue mich ja extrem, dass Stefan Winter heute. Oh, muss man in so eine Kamera gucken?
Ja, jetzt haben jetzt extrem, schon 10 Leute abgeschalten, habe ich gerade gesehen.
Ja? Ja. Ich freue mich extrem, dass Stefan Winter heute da ist. Warum? Gibt es eine schöne kleine Geschichte? Ich hatte meiner Frau zu deren Geburtstag, weil sie so gern Sauvignon Blanc mag, Cloudy Bay geschenkt. So, okay, willst du jetzt sagen, langweilig?
Den nennen wir in jeder Folge, glaube ich, ohne dass wir Geld
aber
dafür
egal,
kriegen.
Aber egal, Cloudy Bay. Übrigens, heute, während wir diesen Podcast aufzeichnen, kommt Jotam Ottolenghi in Hamburg an.
Oh.
Nur am Rande.
Wegen dir?
Nein. Auf jeden Fall, also ich schenke Cloudy Bay und, oh toll, Cloudy Bay. Und dann, ich weiß gar nicht, wie durch einen Zufall, wir bestellen irgendwie so eine Kiste mit unterschiedlichen Sauvignon Blancs, ist ein Sauvignon Blanc von Stefan Winter dabei. Und wir trinken dann einen Abend diesen Cloudy Bay und am nächsten Abend machen wir den Sauvignon Blanc von dir auf, Stefan. Und seitdem sagt meine Frau, wir müssen dieses Cloudy Bay nicht mehr bestellen. Bestell einfach den Sauvignon Blanc von Stefan Winter.
Ach, wow.
Ja. Und alle ihre Freunde.
Haben wir heute auch da.
Das hoffe ich. Und alle ihre Freundinnen kommen und sagt, wollen wir meinen Lieblings-Sauvignon Blanc trinken von Stefan Winter. So sieht's nämlich aus. Wollte ich mal kurz,
Wahnsinn.
Deshalb freue ich mich halt sehr, jetzt dich kennenzulernen.
Wahnsinn, vielen, vielen Dank für dieses Kompliment und natürlich ein Weingut, mit dem ich sehr gern misst.
Ja, Stefan, habe ich irgendwas Wichtiges vergessen bei der Anmoderation? Magst du uns noch 2, 3 Sätze vielleicht sagen zu dir, zu deinem Weingut?
Eigentlich ist alles gesagt, wir sind durch.
Nee, du bist auch bei der Message in a Bottle, glaube ich.
Nein. Das auch, ja. Wobei das ziemlich eingeschlafen ist mittlerweile, also es gibt ja eine Fortführung in einer anderen Form, dass es jetzt Maxim Rheinhessen gibt, die größer ist, deutlich größer die Gruppierung. Und
Johannes Geil hatten wir schon hier, ne? Der ist, glaube ich, damit einer,
genau,
der
genau,
hat uns das auch erzählt, jawohl.
Und genau, ansonsten sind wir, wie du ihr schon gesagt habt, ein Familienweingut hier in Rheinhessen und mit federführend Riesling im Anbau und Burgunder spielen für uns. Also wir sind eigentlich ganz, ganz klassisch aufgestellt, langweilig aufgestellt, wenn man so will. Und das ist gerade sehr witzig, dass ich mit dem Sauvignon die Einleitung kriege, weil das ist halt wirklich ein absolutes Hobby oder Spielwiese, wo wir uns ein bisschen ausproben. Aber ansonsten sind wir sehr, sehr klassisch aufgestellt.
Krass, also das heißt, Sauvignon Blanc macht wie viel eurer Mengen aus?
Prozentzahlen kann ich jetzt gar nicht sagen, aber es ist tatsächlich ein bisschen größeres Hobby.
Krass.
Und was ist der erste Wein, der ausverkauft ist immer bei euch?
Oh, das ist unterschiedlich. Ja. Es ist natürlich auch jahrgangsabhängig, weil die Jahrgänge durch Erntemengen auch sehr schwanken sind und unser Herz schlägt und es wird auch so bleiben, immer für Riesling, weil ich glaube, das gehört auch irgendwie her und ist, glaube ich, auch für Deutschland an sich die wichtigste Rebsorte nach außen hin. Und da arbeiten wir fest dran, auch wenn es im Inland nicht ganz so einfach ist, da Riesling immer noch so ein bisschen vorbelegt ist, aber ich würde schon sagen, dass trotzdem Riesling da ganz oben steht.
Wegen der Säure. Ich vertrage die Säure nicht.
Das sind halt Vorurteile, die im Raum stehen.
Ja, das sind oftmals, geht es dir auch so, dass es oftmals Leute sind, das erlebt man auch oft, zum Beispiel, wenn man über Bücher spricht oder über Zeitungen, Leute, die noch nie einen Riesling getrunken haben, sagen aber immer schon mal vorab, weil sie es mal gehört haben, ich vertrage die Säure nicht.
Ja. Weil sie es mal gehört haben, ganz genau.
Oder haben die ihr Leben lang nur Grauburgunder getan?
Nehmen wir ja heute einen Podcast auf, um dem entgegenzuwirken.
Aber wir haben ja auch eine Chance mit einem Grauburgunder. Wie lange hatten wir keinen Grauburgunder mehr in diesem Podcast?
Sehr lang.
Sehr lang. Und ich bin jetzt mal gespannt, weil ich traue Stefan traue ich irgendwie alles zu. Ich bin natürlich voreingenommen durch diese Sauvignon Blanc-Geschichte. Eine andere Sache, es gibt eine Frage, die wir vorab einmal klären können. Michael, eine Leserin schrieb, sie hätte neulich eine Flasche aufgemacht mit einem, ich glaube sogar mit einem Sauvignon Blanc, ich hoffe nicht von Stefan, egal, mit einem Sauvignon Blanc und ihr sei Schraubverschluss und ihr sei trotzdem, nachdem sie den Schraubverschluss aufgedreht hat, der Schraubverschluss entgegengeschossen. Mit einem lauten Plopp.
Ja.
So, und Stefan sagt, und danach hätte sie das Gefühl gehabt, dass der Wein nicht geschmeckt hätte. Also als hätte er Kork gehabt, da habe ich gesagt, das kann ja nicht sein, aber wir fragen die beiden Experten, was kann das sein, wenn der Schraubverschluss einem entgegenkommt. Stefan, magst du das erklären, oder?
Es ist ja eine Dichtung drin in dem Verschluss und es passiert ab und an, dass diese Dichtung einfach an der Flaschenmündung oben festkleben bleibt. Und da ist ja immer auch ein bisschen je nach Temperatur auch ist ja Kohlensäure in den Weinen und der ist somit auch ein minimaler Druck auf der Flasche. Und wenn die Dichtung auf dem Flaschenrand kleben bleibt und in dem Moment der Verschluss aber schon weg ist, und dann kann es das passieren, dass es abgeschossen wird.
Und dass dann der Wein komisch schmeckt?
Das kann eigentlich nicht sein, dann liegt es am Wein.
Okay. Ja, nee. Ein Wein, der keinen Kork hat, kann nicht.
Also was ich schon erlebt habe, ist, dass es nicht ganz dicht war. Das kann also schon passieren beim Schraubverschluss auch, dass es dann so leicht oxidiert, also das oxidiert ist schon einfach, dass der Wein quasi Luft gezogen hat. Ich habe ja schon mal an einem Weihnachtsmarkt Korking Glühwein bekommen, auch wenn das ganz absurd klingt. Das heißt, wenn der Wein in die Flasche schon mit einem Fehler gekommen ist, dann kommt er auch aus der Flasche leider nur noch so raus. Also der Schraubverschluss macht ihn nicht mehr heil dann, wenn er schon reingekommen ist.
Was macht man dann eigentlich? Bei anderen Sachen, die man gekauft hat, würde man jetzt sagen, oh, der ist schlecht. Also der ist nicht die Qualität, die ich habe. Man kann ja so einen Wein nicht zurückgeben.
Aber ich glaube doch, dass das sogar die Pflicht ist, dass bei den Online-Weinhändlern, dass sie die Flaschen zurücknehmen müssen, die ungeöffneten.
Aber wenn sie geöffnet sind?
Ja, wenn du eine öffnest und die nicht schmeckt, dann öffnest du ja nicht die anderen 11.
Wenn du 11 gekauft hast, aber wenn du nur eine gekauft hast?
Ja, dann gibt es, glaube ich, auch Leute, die das dann zurücksenden. Und ich glaube, unser Partner macht das dann auch, wenn es immer die gleichen Leute sind, die überraschenderweise Flaschen leere in Ordnung sind. Und da gibt es sogar ganze große Experten, die das austrinken, was anderes reinmachen und dann sagen und das zurückschicken und sagen, war nicht so gut. Und die verkosten
wie oft hast
das
du
natürlich.
Das in deinem Club, dass ein Wein korkt oder dass jemand behauptet, dass er korkt?
Das haben wir schon, aber die Wahrheit ist, das ist mir gerade letzte Woche passiert, kennst du wahrscheinlich auch Stefan oder hoffentlich kennst du es, auch als Gast, dass ich einen Wein probiert habe, Buena Cinco, ja, ein spanischer Wein, der kostet bei uns so 266 Euro. Ich mache auf und denke so, Mist, der hat Kork. Ja. Und dann, aber ich kenne das Mitglied gut, dachte ich so, ich schenke trotzdem ein Glas ein, dass der das mal probiert, weil ich gebe es auch meinen Mitarbeitern und auch in der Küche, einfach weil die oft gar nicht wissen, wie schmeckt Kork. Wusstest du am Anfang ja auch nicht?
Ich weiß es eigentlich immer noch nicht so genau.
Ich schon, dass ihr das jetzt schon besser wisst. Ich kenne nun den Wein sehr gut und das war jetzt auch kein Kork, der dich quasi umhaut, sondern aber es war nicht in Ordnung. Und dann habe ich eine neue aufgemacht und die war ein Traum. Ja, und dann bin ich hin zu dem Tisch oder ich fühle mich gar nicht jetzt in der Unterhaltung, aber ich weiß nicht, wenn sie Korking Wein eh kennen, der Wein ist leider nicht in Ordnung. Ich stelle ein Glas, haben die alle reingeräumt und sage, oh, sind Sie sich sicher? Weil, also, teuer sei. Sag ich, und jetzt bringe ich Ihnen so, wie er schmecken soll. Ja, und dann haben die gesagt, ja, wenn ich das daneben habe, dann merke ich schon, wow.
Okay,
genau. Also, das erwartet man eigentlich in einer ordentlichen Gastronomie. Und deswegen gibt es auch unseren Beruf, dass wir eben das vorher, wir probieren das ja nicht, damit wir ganz viele Schlucke Wein trinken und am Ende breit nach Hause gehen, sondern damit wir wirklich verkosten, ist der Wein in Ordnung.
Aber nochmal jetzt für Axel und mich, Stefan und Michael, woran erkennt man, dass er gekorkt hat?
Das ist ein Pilz, also gibt unterschiedliche Formen des Korks, der klassische TCA, das ist so ein pilziger, Unterboden, dumpfer Geschmack, der, okay. Das Problem ist auch, wenn du es mal auf der Zunge hast, eigentlich schmeckst du den ganzen Abend irgendwie, deswegen will man das ja vermeiden, dass das erstmal ins Glas kommt. Stefan, oder kann man das besser beschreiben, den Kork?
Nee, ich finde auch, das hat so ein bisschen graue Noten, für uns als Produzenten sehr, sehr nervig und wir sind auch froh und dankbar, dass es mittlerweile der Drehverschluss sich auch ein bisschen durchgesetzt hat im Markt, dass das Verständnis da ist. Trotz allem muss jeder Produzent für sich selbst entscheiden, was für ihn oder für seine Weine am besten passt. Deswegen, ich bin eigentlich ein großer Liebhaber von Naturkorken, aber muss da auch irgendwann auch einsehen, dass es in einem gewissen Preissegment einfach nicht umsetzbar ist. Auch nicht mit unserem Stil der Weine. Also mir wäre am liebsten, wir würden alle Weine mit Naturkork verschließen können, aber ist nicht möglich. Also wir.
Weil der Naturkork kostet der Kork 1 Euro. Was kostet der Korken? 1 Euro?
Zwischen 1 Euro und 1,30 Euro netto. Ne?
Wow.
Die müssen wir auch, es gibt natürlich auch günstigere Varianten, aber dann ist die Trefferquote halt noch viel, viel höher. Und selbst bei dem Invest, was ich gerade gesagt habe, ist es halt nicht ausgeschlossen. Und es nervt uns auch immer wieder. Und dann sind genau die Treffer, die nicht eindeutig sind und die den Wein nur, und da ist Riesling natürlich auch ganz vorne dabei aufgrund der Struktur vom Wein. Also sehr anfällig, weil es so finessenreich ist. Und dann nerven uns eigentlich die Korken, die gar nicht eindeutig zu beziffern sind.
Weil, ja. Ganz kurze Erklärung zu Stefan, weil eben Leute, die das nicht so wissen, die trinken das und sagen, nee, den Winter, den braucht man nicht mehr kaufen. Genau. Der war nicht so gut.
Habe ich doch gesagt, genau. Dass Riesling nicht meins ist.
Genau. Wir haben aber jetzt einen Grauburgunder im Glas und ich finde, Axel hat noch viel zu wenig Sprechzeit. Deswegen
Nein, vergiss es.
Unterbricht die Leute nicht immer,
Axel. Deswegen wollte ich Axel fragen, wie dein Wochenende war.
Wenn ich keine Ahnung habe.
Ich wollte fragen, wie dein Wochenende war.
Nein, aber immer, du machst es, Axel.
Was?
Du machst jetzt die ersten vier.
Oh. Es geht ja nicht um den Wein jetzt. Ich wollte fragen,
was das riecht? Aber riecht, das riecht toll.
Also eins vielleicht vorweggeschoben, dass tatsächlich Grauburgunder bei uns im Weingut schon immer eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat. Hat natürlich auch einen Boom erlebt in Deutschland, aber ist abseits des Rieslings schon immer zweitstärkste Rebsort im Weingut gewesen. Und deshalb auch für uns schon ein sehr, sehr langer Begleiter im Sortiment und wir haben auch Zugriff auf alte Weinberge, wo wir sogar dann eigenes Material weiteveredelt haben und auch wieder mit eingebracht haben in die Flächen. Und ja, insofern sehr, sehr wichtiger Wein und da ist auch bestes Beispiel, es gibt so viele Möglichkeiten, Grauburgunder auszubauen und Stile zu entwickeln, was Rebsort auch wieder so spannend macht.
Machen kann, ne? Aber ich finde, er riecht schon mal so, als ob man ihn trinken wollte, also was ja bei vielen
nicht so langweilig,
ja. Nicht so langweilig. Er riecht nicht überhaupt nicht. Er riecht eher so, als ob er ein guter Freund von einem Riesling ist.
Das, was wir eigentlich immer schon gesagt haben, Riesling Winzer, der Grauburgunder macht,
kann es, ne?
Schmeckst du gleich oder riechst du auch schon gleich?
Ich glaube, grundlegend kann man bei unseren Weinen immer sagen, wir sind ein Rieslingweingut. Genau mit der Idee gehen wir an alle Rebsorten ran. Also mir ist sowas wie Trinkfluss oder Frische halt unheimlich wichtig. Ich möchte nur, dass die Weine satt machen, sondern sie sollen auch zum Weitertrinken animieren. Also man soll Lust bekommen aufs nächste Glas und deshalb ist auch eine gewisse Säurestruktur mir beim Grauburgunder wichtig, die eben Frische mit reinbringt. Und es gibt ganz andere Beispiele, die eher kräftig veranlagt sind, auch ein bisschen alkoholiger sind, stoffiger sind und auch mehr Fülle haben im Mund. Aber mein Stil ist eben halt, oder unser Stil ist eigentlich eher dann eben diesen Trinkfluss zu erhalten, eine gewisse Leichtigkeit noch drin zu haben und soll einfach immer Spaß auf die nächste Flasche da sein.
Aber das ist doch tatsächlich jetzt aus meiner Sicht, Axel beschreibt ja gleich den Geschmack, aber es ist ein richtig guter Übergang, so praktisch wie so eine Bahn zwischen Grauburgunder und Riesling. Ich glaube, wenn du Grauburgunder magst, magst du diesen Grauburgunder, aber er kann dich zum Riesling führen, oder? Weil er ist irgendwie dazwischen. Er ist nicht der klassische, er ist salzig, Axel.
Ja, Axel hat mich gebeten, dass ich was zu machen. Ich wollte fragen, wie sein Wochenende war. Ich wollte gerne niemanden
hier bloß. Nein,
ehrlich jetzt. Ja, also.
Nee, Wochenende war sehr arbeitsreich.
Ach du Armer. Oh. Ich hab dich in Berlin gesehen auch.
Du hast mich in Berlin gesehen?
Ja, dass du in Berlin warst. Ich habe nicht in Berlin gesehen, aber dass du da.
Das stimmt.
Ja. Ja. Und nicht für uns, ist eine andere Geschichte.
Das ist was anderes. Nee, also der schmeckt mir tatsächlich sehr gut. Ich finde es immer schwierig, das zu beschreiben, aber ich finde ihn ziemlich vollmundig, also sehr, also geschmacklich hat er schon eine deutliche Richtung für mich und ist fruchtig und ein bisschen floral, würde ich sagen. Salz auf jeden Fall auch. Das sind so die Sachen, die ich da rausschmecke. Also.
Ja, ich finde es überraschend, jetzt nicht so rotbeerig, wie er oft ist, der Grauburgunder. Das ist er eher nicht. Also ich finde es auch eher in diese Blütenrichtung. Ich finde durchaus, die Säure ist schon knackig. Das liegt wahrscheinlich auch mit an 21.
Das ist vielleicht auch das, was ich meine, wenn ich sage, dass da viel Geschmack drin ist. Dass da, genau, dass da wie viel Wumms oder sowas vielleicht
ist. Ich glaube, das kommt mir fast so vor, dass da überhaupt kein Holz, also es ist nur Edelstahl, weil er so brillant wirkt, irgendwie so klar auch. Stefan.
Das ist in dem Fall auch so, ja. Also wie gesagt, mir ist es wichtig, das ist ein Einstiegswein in unser Sortiment, bei den Grauburgundern. Und das soll saftig sein, soll lecker sein, aber auch nicht zu kompliziert.
Sagst du auch lecker eigentlich?
Er hat mir. Er sagt lecker, weil er hat einen Wein, der heißt Leckerberg. Also er kann nichts anderes sagen. Noch, ja.
Aber beschweren sich da nicht Leute?
Lecker darf es trotzdem sein.
Beschweren sich da nicht Leute bei dir und sagen, oh, zu viel Säure? Bei den Grauburgunden?
Sicherlich auch, aber die gibt es in alle Richtungen. Ne? Also ich meine, deshalb muss man, glaube ich, auch seinen Stil finden und dem treu bleiben. Und also bei uns ist es jetzt mit der, es ist ja nicht sauer, aber es hat trotzdem, es gibt halt auch Grauburgunder, die deutlich softer sind und fülliger sind und dann auch irgendwie ein BSA stattgefunden hat oder so. Das versuchen wir eigentlich alles zu umgehen, um eben, mir ist es wichtig, dass dieser Trinkfluss erhalten bleibt. Und ich für mich selbst empfinde den eher als Riesling-Trinker dann, wenn eine gewisse Säurestruktur auch da ist.
Aber was heißt Trinkfluss? Ich höre das immer. Wann bleibt Trinkfluss erhalten für dich?
Es darf nicht klemmen beim Schlucken, das ist immer so das Wichtige.
Was darf es nicht?
Es darf nicht klemmen beim Schlucken.
Klemmen beim
also
Schlucken?
Also sperrig sein am Gaumen.
Du musst genau. Lust haben wieder irgendwie, du musst Lust haben jetzt ja, aber noch ein Glas.
Ja, aber
haben wir
aber,
immer.
Ja, aber Säure ist ja wahrscheinlich der größte Hämmer für den Trinkfluss, würde ich sagen, oder?
Es muss gut einbalanciert sein. Es darf halt keine grüne Säure sein, deswegen sind reife Trauben unheimlich wichtig, dass das gut eingebunden ist. Und es darf natürlich, die Substanz des Weines muss auch das Säurerückgrat vertragen, wenn das nicht passt. Ist es natürlich tatsächlich ein Problem.
Okay.
Ja. Aber das ist eben die Kunst, das hinzukriegen, dass es hinterher auch sich im Wein einbindet und dazu passt.
Und was würdest du sagen, wann hakt es beim Schlucken? Also was sind Hemmnisse für den Trinkfluss?
Für mich tatsächlich auch zu viel Stoffigkeit teilweise. Also wenn es zu ausladend, zu alkoholisch und breit wird. Das ist sowas, was mich oft stört bei manchen Weinen. Oder ja, grüne Säure kann natürlich auch irgendwann schwierig werden.
Okay. Was ist das, was man da schmeckt? Ist das Rosenwasser oder was ist das? Es ist ja, ihr habt ja recht, es ist, oder was sagst du, Stefan? So, welche Frucht, eine richtige Frucht, die ich so massiv da rausspreche, schmecke, habe ich jetzt nicht.
Steinobst.
Ich finde es auch ehrlicherweise immer sehr, sehr schwierig. Jeder empfindet das ja anders. Ich bin überhaupt kein Freund von jemand was vorzugeben, was er da rausschmeckt oder rausriecht. Ich für mich habe eher so gelbe Früchte und auch ein bisschen Melonen und so, aber es gibt sicherlich einfach, jeder nimmt Dinge anders wahr und kann die, schmeckt die auch in der
Form. Aber Melone ist gut. Melone ist gut. Dann so eine Honigmelone eher, oder?
Ja, genau.
Gelber Apfel vielleicht ein bisschen.
Mhm. Aber wie gesagt, ich bin da grundsätzlich eigentlich überhaupt kein Freund von, weil es soll jeden Spaß machen. Ich möchte auch niemanden von irgendeinem Wein überzeugen, sondern jeder soll. Es gibt so eine schöne, vielfältige Weinwelt und ich bin immer froh für jeden, der den Weg mit uns bestreitet und dessen Geschmack wir auch irgendwo getroffen haben und der Spaß hat in unserem Stil. Aber wenn jemand sagt, es schmeckt ihm halt nicht, dann ist es so. Also
klar, wobei wir schon gelernt haben, oder dass viele das eben sehr gut finden, dass wir versuchen, Worte zu finden. Und wenn du dann dich an den Wein rantastest und dir das jemand vorerzählt, dann findest du es auch leichter selber, ne? Wenn also jemand
Honigmelone ist gut, das kann man damit kann was anfangen, das passt.
Hm, auf jeden Fall.
So, komm, jetzt sehe ich den
also ganz kurz, kostet 9 Euro.
Wow. Cool. Wow, ist aber günstig.
Das ist gut.
Sache, ja.
Zeig nochmal die Flasche.
Ein Wein für jeden Tag, sehr, sehr schlicht in der Ausstattung.
Ich finde, das ist ja
2021 Grauburgunder
von Stefan Winter. Ich mag dieses Elegante, weißt du, dieses ganz schlichte, weißes Etikett, goldene Schrift und darunter einfach nur die Rebsorte.
Wir aber grundlegend, oder? Also so ist auch unser ganzes Weingut eingerichtet, wenn man hier ist. Wir sind sehr puristisch und sehr minimalistisch. Also
warum?
Ich mag es einfach sehr aufgeräumt und sehr, sehr schlicht in allem, auch im Design grundlegend und das soll sich letzten Endes auch auf den Flaschen zeigen.
Mhm. Cool. Ich mag es sehr schlicht. Wieso muss ich da an Michael,
wir Österreicher können das nicht so gern.
Hörst du auf, mich zu unterbrechen?
Aber wir haben jetzt den 2021er Sauvignon Blanc nach dem Grauburgunder. Also jetzt Lars, nachdem du die Geschichte erzählt hast, ist der Druck extrem gestiegen.
Ja, ich bin gespannt, wie ihr ihn findet. Ich weiß es ja nicht. Ich bin ja, also ich muss aber auch sagen, ich mag den, da war dieses, es war so ein Probierpaket, was es gab. Und ich muss sagen, auch aus diesem Probierpaket war das mein Lieblingswein. Und dann haben wir dann nachgeordert und so. Und da muss man offensichtlich ja weiter nachordern, weil es so viele Flaschen gar nicht gibt.
Ja, Stefan, bevor wir jetzt, wir riechen gleich rein, dazu die Frage, es ist 2021 Sauvignon Blanc, wir sind ja jetzt schon zum Jahresende. Was ist denn das, was du jetzt im Keller hast 2022? Kannst du dazu was sagen? Wie ist denn der Jahrgang jetzt geworden? Auch im Vergleich zu
einem oder grundlegend?
Ja, grundlegend vielleicht auch speziell zum Sauvignon und vielleicht auch im Vergleich dann zu eben zum Vorgängerjahrgang zu 21.
Also es war sicherlich, wie jeder auch im eigenen Garten zu spüren gekriegt hat, es war ein sehr trockener und warmer, langer Sommer. Und das lässt sich auch nicht wegreden. Also wir hatten einfach eine lange Trockenperiode und haben gefühlt jeden Regentropfen entgegengefiebert. Also es war eine wirklich anspruchsvolle Saison und bei weitem, man denkt ja immer, wenn es so trocken und warm ist, ist es ja eigentlich ein Selbstläuferjahrgang. Das ist bei weitem nicht so. Also es ist ein sehr, sehr anspruchsvoller Jahrgang, wo auch, glaube ich, das Winzerhandwerk im vollen Maß gefordert war, genau auf diese Gegebenheiten eben einzugehen, weil Trockenheit heißt auch Stress für die Stöcke und man muss da dran einfach dann handwerklich eingreifen, muss also viel arbeiten im Weinberg stecken, wie es nur irgendwie möglich ist, und muss den Stöcken sozusagen unter die Arme greifen und helfen, weil es ist jetzt so, letzten Endes ist das einzige oder das beste Tool ist der Ertrag, also sprich Verzicht auf Menge ist da die einzige Möglichkeit, dem entgegenzuwirken, und das haben wir außerordentlich stark getan dieses Jahr, und man weiß es natürlich erst immer rückblickend, ne? Also ich meine, Wir sind eigentlich hier an einem kühlen Fleck Erde für Wein zu produzieren, und diese lange Vegetationszeit macht ja auch gerade den deutschen Wein irgendwo aus. Und warme Sommer beschleunigen eigentlich oder kürzen dieses Zeitfenster der Blüte bis zu Ende.
Und wann habt ihr diesmal geerntet?
Wir haben relativ früh angefangen am 5. September. Also wir haben noch eine Partie im August, Ende August geerntet für Sekt, aber ansonsten Anfang September dann. Waren dann aber auch recht zügig durch in 4 Wochen.
Ich habe das jetzt gelesen, das ist so irre, dass es auf Föhr, der Nordseeinsel, dass die jetzt richtig Weine anbauen und Weine ernten und da einen richtig fetten Weinkeller machen, wo sie jedes Jahr jetzt 40.000 bis 50.000 Gäste erwarten. Die Rebsorten kann ich nicht. Johannes, St. Johannes, gibt es so eine Rebsorte?
Ja, das sind ja meistens Piwi-Rebsorten, so pilzresistente Rebsorten, okay, in eher kühleren Regionen, weil die quasi vor der Fäule dann besser gewappnet sind oder vor dem Mehltau.
Aber vielleicht sollten wir da mal hinfahren, vielleicht sollten wir mal eine Folge da auf Föhr machen, weil das war so, ich meine, die bauen da jetzt einen Weinkeller, ein richtig fettes Ding, so ein bisschen so 4-Jahreszeiten-mäßig.
Föhrflaschen?
Föhrflaschen. Aber du musst dir und erwarten 40.000, 50.000 Gäste auf Föhr.
Ja, was
zum
machst
Wein
du sonst
trinken?
Auf Föhr? Was machst
Nein,
du
das ist eine tolle, Insel.
Ja, ja, aber es ist langweilig, relativ schlechte Gastronomie. Ich war einmal, schönes Haus, das wir hatten bei Freunden, aber sonst kannst du nicht viel machen auf Föhr.
Aber ich meine, geht das vom Boden überhaupt? Also ist das nicht total
offensichtlich
da?
Ja, offensichtlich. Ja, ich glaube, auch das Klima ist eben entscheidend, wenn es jetzt immer wärmer wird. Stefan hat es ja gerade erzählt. Lass uns mal reinriechen. Ich habe dann nämlich auch noch eine Frage dazu, Stefan, was du gerade gesagt hast. Ist ja sehr, sehr interessant. Jetzt 2021 Sauvignon Blanc.
Man riecht natürlich sofort, dass es ein Sauvignon Blanc
ist. Ja, sogar, dass sich am Etikett nur 12 Alkohol hat. Das ist so auch die Marschrichtung oder das, was du gerne hättest, wenn du es dir wünschen darfst?
Zwischen 11, 5 und 12, ja.
Okay. Ja, die Nase ist relativ grüne Paprika als erstes, die du erstmal hast. Ja, sowas Knackiges gleich kommt dir eigentlich was sehr, sehr Frisches entgegen.
Jetzt sind wir wieder beim Trinkfluss.
Naja, und dieses klassische Sauvignon Blanc Aroma, ne? Das ist irgendwie schon, ist ja nicht überall so, aber hier ist es so. Ach. Grüße nach Hause.
Wie verhält sich es mit dem, ohne dass du jetzt einen Analysewert sagen musst, mit dem Zucker bei dem Wein? Also ist das schon ein bisschen mehr, weil du ja so eine gute Säure hast und um auch das Gelände gängiger und massenkompatibler, das Wort Masse ist ganz schlecht für international, ist das ja nix. Na, international ist das nix. 25 Hektar, da würde, ich hatte heute einen Gast aus Chile, die haben eine einzelne Lage, die 25 Hektar hat, ganz in der Ebene und eingekastelt. Ich war schon mal in einer einzelnen Lage in Washington State mit über 200 Hektar, eine Lage, ne? Also muss man sich mal vorstellen, deswegen ist das ja relativ wenig, aber für deutsche Verhältnisse quasi, dass der Wein am Ende doch möglichst vielen auch schmeckt. Da kannst du ja mit dem Zucker schon ein bisschen spielen.
Genau, ich finde es sogar auch mit dem Stil, den wir verfolgen, ganz passend. Es gibt ja auch da ganz, ganz viele Möglichkeiten, mit Holz, ohne Holz, kräftiger, trockener. Bei uns ist es tatsächlich so, dass mir das mit dem etwas mehr Restzucker, in Anführungszeichen, in dem Einstiegssegment auch ganz gut gefällt.
Warum? Also kannst du sagen, warum? Als
Sport, aber es soll einfach halt auch, sag ich mal, den Einstieg ermöglichen in unsere Weinwelt und es nicht zu kompliziert machen. Also ganz oft ist es so, dass in der Weinwelt vieles viel zu kompliziert dargestellt wird und nicht verstanden wird und die Angst da ist. Und genau das sollen auch so Weine ein bisschen nehmen.
Und Restzucker ist ein Mittel, um es ein bisschen einfacher zu machen, oder?
Nicht immer, aber auch. Ja. Also gerade, wie gesagt, mit den etwas knackigeren Säure und wenn es dann trockener wäre und knackig,
ja, okay.
Dann wird's halt auch, dann muss man sich schon wieder ein bisschen mehr auf die Weine einlassen. Mhm. Und so liegt es bei knapp 9 Gramm Zucker und ja, macht, glaube ich, einfach auch Spaß zum
Trinken. Ist es nicht, ich finde, es ist genau ausbalanciert zwischen süß und grüne Paprika.
Du hast ja schon ein bisschen was Tropisches dann am
Gaumen. Tropisches, genau. Ja. Und du hast einen wunderbaren Trinkfluss. Du hast total Lust, weiter zu trinken. Es ist aber auch nicht so aufdringlich wie einiges Sauvignon. Es ist nicht zu aromatisch. Ist auch nicht, dann manchmal ist es ja zu quietschig oder zu sehr grüne Paprika. Ich finde, das ist wirklich so ein Sauvignon Blanc, den du super gut abends trinken kannst. Und ich kann das ja aus jetzt eigener empirischer Erfahrung sagen. Die Flasche ist irre schnell leer. Ist wirklich irre.
Wer trinkt denn dann mehr, deine Frau oder du?
Nee, auch die Gäste natürlich dann, wo du sagst, dann holt man, also bei Stillen sagt man so, jetzt trink mal und dann sind alle ganz enttäuscht und sagen, jetzt haben wir, aber wir sagen ja immer, wir haben keinen Winter mehr, haben natürlich noch einen.
Solche Gastgeber seid ihr.
Und machen dann noch ein Cloudy Bay auf, um mal den Vergleich zu haben. Ja. Und das Interessante ist wirklich, ich meine, ich weiß nicht, wo der preislich liegt.
Ja, was glaubt ihr, was der kostet?
Ja, ich weiß doch, was der preislich, was sehe ich, weißt du doch, klar.
Dann frage ich Axel.
15,90 €.
Oh?
Würde ich sagen.
Ja, aber kostet 50% weniger, ein Zehner.
So. Echt?
Genau. Aber Cloudy Bay, der kostet 30.
Wow. Ja, 28.
28,
ja.
Und das ist eben halt, da muss man sich dann wirklich über, also,
es ist ja auch, aber warum so günstig? Also, wie kommt's?
Stefan, what's wrong with you?
Ja, was geht?
Ich werde daran arbeiten.
Freut sich dafür.
Aber Cloudy Bay ist eigentlich, stimmt das, Stefan, dass Cloudy Bay eigentlich ein Tick zu teuer ist? Weil man viele den Namen mitbezahlen.
Ich finde es eher, das ist ja eine Marke, die sich das auch erarbeitet hat. Mhm. Also insofern hat es sicherlich auch seine Berechtigung, den Preis. Und es ist eher für uns eine Hausaufgabe, an der Stelle weiterzumachen. Und also ich würde nie in dem Fall behaupten, dass es überteuert ist, weil ich ziehe immer einen Hut vor, dass die Leistung so ist, dass es akzeptiert wird, eine Markt auch hergibt und dass die Leute auch es mit einem völligen Selbstverständnis kaufen und auch gern trinken.
Michael, ist das denn jetzt so, wenn ich sage das jetzt aus der eigenen Erfahrung, wie du als Experte, ist das so ein Geheimtipp, wo man sagt, Leute, da kriegt ihr eigentlich viel zu viel Wein für wenig Geld?
Ist ein sehr guter Wein und auch zu einem sehr guten Preis. Wie muss man sagen, auch Rheinhessen es per se immer noch hat, weil die natürlich auch gestiegene Kosten haben, weil die auch merken, dass die Nachfrage steigt. Ich habe als Beispiel, auch allgemein über deutschen Wein, gerade noch einen ganz lieben Winzerfreund aus der Pfalz zu Besuch gehabt. Die hatten immer eine große Gewächstour, auch im VDP. Die kommen gar nicht mehr nach Hamburg jetzt nächstes Jahr. Anfang des Jahres war das immer, weil die meisten gar keinen Wein haben. Also die kommen gar nicht zu sagen, wir brauchen gar nicht die ganze Reiserei und unsere Weine zeigen und am Ende sagen, Ecchi Becchi, gibt's nichts mehr. Also es gibt schon eine starke Nachfrage und das haben wir schon ein paar Mal gesehen mit Kollegen von Stefan, dass Rheinhessen es nach wie vor schafft. Preislich das einigermaßen akzeptabel zu haben. Es gibt natürlich nach oben auch Ausreißer wie Klaus-Peter Keller, der einer der Leuchtturmwinzer dieses Landes allgemein, der auch in Rheinhessen sitzt. Aber sie arbeiten eben ständig an der Qualität. Und das merkt man auch und das merken die auch. Und dann wird es auch nicht mehr so lange dauern, dass auch diese Weine dann sich anpassen dem internationalen Niveau. Und Stefan, das ist ja, was du kurz nur angedeutet hast. wenn du sagst, in Deutschland merken die es nicht so. Das heißt, ihr habt auch internationale Märkte, also ihr verkauft eure Weine auch, exportiert diese auch?
Ja. Ja, also wir haben, Export ist für uns mittlerweile ein ganz, ganz wichtiges Tool sozusagen, gerade die skandinavischen Länder, aber auch von England über Belgien, Holland, Schweiz, Lettland, also wir haben wirklich auch viele, viele Märkte. Russland ist gerade ein bisschen schwierig, aber selbst die gibt's, und wir freuen uns, ich freue mich über jedes Land, wo dazukommt, weil es irgendwie auch spannend zu sehen, wenn du so verteilt bist und eine Weltkarte vor dir hast und siehst dann, denkst du, bist da vertreten, das macht schon irgendwie Spaß und macht auch ein Stück weit stolz.
Die dürfen noch nach Russland liefern, ja. Weine sind nicht auf der.
Genau.
Geht über Umwege.
Aber es ist tatsächlich so, dass Rheinhessen schon noch Imageprobleme hat, weil, also ist, ne, also sonst, sie ist Message in a Bottle und Maxime.
Du, wir arbeiten dran.
Aber warum?
Können wir sogar einen kleinen Schwenk machen, das ist halt. Ja. Also wir arbeiten dran, weil Rheinhessen, glaube ich, auch aus der Historie raus ein bisschen auch belegt war. Das ist ähnlich wie beim Riesling, dass es dann Vorurteile gibt, die immer noch im Raum stehen. Und
aber welche?
Deshalb kurz erschwenkt zum Sauvignon, dann ist es nämlich genauso. Da muss man sich schon ein bisschen an die eigene Nase packen und das habe ich auch gemacht. Aber ich glaube, Rheinhessen hat halt in der Vergangenheit auch einen Fehler gemacht, dass sie immer einem Markt hinterhergelaufen sind, immer mehr Rebsorten produziert haben, immer geguckt haben, das Rad neu zu erfinden, aber nie zu was gestanden haben. Und da ist ganz, ganz viel Bewegung drin. Da passiert ultra viel die letzten 20, 25 Jahre. Und das ist auch wichtig so. Deshalb war es mir auch sehr, sehr wichtig, zweimal drauf zu schauen, ob Sauvignon ja oder nein. Weil ich eigentlich ein Klassiker bin. Also ich bin da sehr, sehr altbacken eingestellt und möchte eigentlich von den klassischen Rebsorten, die wir haben nur 5 Stück im Anbau, auch nicht abweichen. Aber der Sauvignon hat mich ein Stück weit auch überzeugt davon, dass es Sinn macht.
Klassische Rebsorten, also ihr habt Grauburgunder, Riesling, Sauvignon, was noch?
Weißburgunder.
Ja.
Und Chardonnay.
Okay.
Und Spätburgunder. Also wir haben beim Riesling ist Hauptrebsorte, dann Grauburgunder. Weißburgunder, Chardonnay, Spätburgunder.
Und das heißt, die anderen in Rheinhessen sind dann irgendwie irgendwann was gerade en vogue und hat man schnell versucht, da irgendwie mitzuhalten.
Wie meinst du?
Also wie war das bisher in Rheinhessen? Das heißt, es war irgendeine Geschichte war im Trend, irgendeine Rebsorte war im Trend und da hat man versucht, dazu eine Antwort aus Rheinhessen zu finden.
Ich spreche ja jetzt von wirklich den 70er oder sowas, ja. Wo halt dann so ein ständiges, da waren glaube ich viele Winzer auch in so einem Hamsterrad und haben versucht dann immer irgendwie den Markt hinterher zu rennen und dann auch im Anbau ständige Wechsel, neue Rebsorten und daher kommen diese ganzen Neuzüchtungen auch. Die uns ja nicht am Ende nur mit positiven Dingen belegt haben, also die Region. Und insofern, ich bin ein großer Freund von sehr klassisch unterwegs zu sein und für irgendwas zu stehen. Und dem Weg folgen wir auch. Und es ist eben im Sauvignon so, deswegen hatte ich vorhin gesagt, das ist so ein schönes, nettes Hobby oder eine Ergänzung, die auch Sinn macht, die hierher gehört. Und es gibt
nicht aufhören mit dem Hobby. Das ist ein Hobby, das könnte man zum Beruf machen, würde ich sagen. Ich mache wirklich, damit es jetzt nicht. Leute, probiert diesen Sauvignon Blanc mal aus für einen Zehner. Ich mache da jetzt mal einfach Werbung für, weil das ist bei uns ist es eingeschlagen wie eine. Und wenn nicht, ist auch egal. Das ist für uns mehr da.
Wenn es nicht eingeschlagen ist, oder was?
Du, ich wollte damit eigentlich vor allem zum Ausdruck zu bringen, wenn wir es nicht ernst nehmen müsste, hätten wir es auch nicht produziert.
Okay.
Also das ist eigentlich das, was ich damit sagen will. Dass die Rebsorte das auch in meinen Augen verdient hat, ernst genommen zu werden in der Region und hat einen eigenen Stil und macht, glaube ich, auch Spaß.
Und das ist ja auch so eine Rebsorte, wo man tatsächlich so Leute, die mit Riesling Probleme haben, nicht immer noch am Grauburgunder hängen, die kann ich immer mehr überzeugen mit so Sauvignon Blancs. Damit kriegst du sie, weil das aromatisch ist, ich weiß gar nicht, aber dort kriegst du sie.
Das ist bestimmt so, aber Stefan, jetzt wann gibt es dann den 2022er, wenn du eh generell nicht so viel hast, quasi bin ich ja überrascht, dass wir jetzt hier noch einen, dass es überhaupt noch einen gibt und du noch nicht ausverkauft bist. Oder hat Sirkes Weinkeller einfach so gut eingekauft, dass die jetzt noch einfach was haben?
Ich glaube, so ist es.
Ah, okay, aber du am Weingut bist du?
Hast ja,
du?
Wir haben nichts mehr.
Ah, okay.
Also,
okay.
Und cool. Ich denke, mit Jahrgang 22, wir hatten eine etwas frühere Ernte und Sauvignon ist auch tendenziell ein Tick früher trinkreif.
Ist besser als der 21er, der 22er Sauvignon Blanc?
Das muss man probieren.
Mystisch.
Jetzt die Rieslinge. Sehen anders aus vom Etikett, sehe ich gerade.
Naja, ich glaube, das ist, was Stefan erklärt hat, dass quasi in dieser Basis eben auch Weine sind, die sie zwar das ganze Jahr kontrollieren, aber die nicht zwingend im Besitz des Weinguts sind, die Trauben. Und hier im Kalkstein sieht man dann auch quasi von der Aufmachung schon, dass es einfach eine Stufe oder sogar zwei höher geht, richtig?
Aber nicht im Besitz des Weinguts, wie geht das? Also.
Was meinst du?
Also Trauben, die ihr kontrolliert, aber die nicht in eurem Besitz sind. Das heißt, ihr beackert fremde Flächen oder?
Das ist ja in anderen Ländern selbstverständlich. Und nur in Deutschland wird es immer so ein bisschen kritisch gesehen. Wichtig ist ja, dass du einen Einfluss drauf hast, dass du deine Winzer an die Hand nimmst. Also es sind einfach befreundete Winzer oder Winzer hier aus der Region, die schöne Flächen haben und Weinberge haben. Mhm. Und die nehmen mir halt an die Hand, begleiten die das ganze Jahr über, besprechen Dinge, was Arbeitsschritte, die gemacht werden müssen. Und ab der Ernte übernehmen wir dann. Also wir kontrollieren die Weinberge mehrfach im Jahr und wie gesagt, sprechen das alles ab. Das sind ja auch alles langfristige Winzer, langfristige Lieferanten und da ist natürlich auch vieles mittlerweile eingespielt und wie gesagt, international ist das ein völlig selbstverständliches Modell.
Ja, also wollte jetzt auch gar nicht kritisch, fragen, sondern also dann seid ihr sozusagen die mit dem größeren Know-how, die sozusagen aber Kooperationspartner finden, die halt irgendwie tolle Flächen haben, auf die ihr scharf seid.
Ja, also am Ende ist es so.
Und die sich selber vermarkten müssen, ne?
Das Schöne an den Essen, dass die Region so groß ist und da so viel Möglichkeiten auch bietet. Und du kannst ja wirklich die Flächen aussuchen. Es gibt so viele interessante Standorte hier in der näheren Umgebung. Und auch mit dem Alter der Weinberge, du hast dann so schöne Zugriffe auf andere Flächen, was tolle Möglichkeiten bietet einfach.
Aber ich weiß, was Stefan meint. Das ist aber, glaube ich, bei uns und hoffentlich auch bei vielen unserer Hörer, die also einfach gerne mal Wein trinken oder Wein interessiert sind oder ein bisschen drüber hinaus. Bei den Profis ist es eher so, dass man bei dann sagt, nur Zukauf war, also ne, nicht im eigenen Besitz. Was aber mit der Qualität genau Zero zu tun hat, würde auch nie jemand schmecken. Aha, das ist quasi jetzt, das gehört dem Stefan Winter und das gehört dem Heinz Müller, der ist nebenan und die pachten das seit 27.000 Jahren und haben auch die nächsten 500 Jahre. Das hat ja quasi, hat mit der Qualität keine Aussage, ja, wenn du es wirklich auch komplett kontrollieren kannst. Wenn du die Trauben kaufst, wenn du den Winzer noch nie gesehen hast, nicht weißt, wo es wächst, sondern nur die Traube kaufst, ja, dann ist es anders, weil du weißt nicht, was ist passiert, aber wenn du wirklich dabei bist, und man muss sagen, das machen die allermeisten, also vor allem die Größeren, ein Robert Weil, ein Weingut Weil hat in der Basis ganz vieles, was nicht vom Weingut im Besitz des Weinguts ist. Okay. Aber ich finde, diese Diskussion gehört auch, muss man die gar nicht führen.
Kurze Zwischenfrage. Stichwort Qualität. Dieser Podcast gehört uns? Dir, mir, Axel? Nein.
Nein, er gehört, uns
gar
Hörern.
Nicht. Nein, er gehört unseren Hörern und wenn man aber rein, da hört er uns gar nicht.
Also wem gehört er?
Uns gehört er nicht. Also uns gehört das hier alles nicht, was wir machen. Das heißt, wir beackern auch einen.
Fremdes
Feld. Und du hast uns auch, und Axel und ich hatten gar keine Ahnung von Wein, du hast uns an die Hand genommen. Es ist das gleiche Prinzip
eigentlich. Boah, das ist am Weinberg aber einfacher.
Dann wollen wir, Stefan.
Man muss eines immer am Ende sehen, da steht mein Name drauf.
Ja, genau. Hier genauso.
Hochhaus der Historie, den brauche ich jetzt zu wiederholen, da ist die Werbung hoch und runter gegangen, aber am Ende steht mein Name drauf. Und
welcher Spruch?
Bitte? Daher werbe ich mit meinem Namen. Klaus Hipp. Ja,
genau.
Klaus Hipp. Okay, das ist der.
Auch ein Winzer.
Alete kratzt das Kind, oder was?
Ich will nur sagen, wenn ich dann dahinter stehen würde und das kritisch sehen würde, würde ich das auch nicht machen.
So ist es.
Wir haben wirklich ganz tolle Partner, die einen super Job machen, die auch teilweise im Inventar gar nicht eingerichtet wären, das dann weiter zu begleiten. Und das ist natürlich auch ein Rieseninvest. Also wir investieren ja da in Pressen und alles Mögliche. Also in Kellertechnik auch irgendwo ein Stück weit immer dann das zu übernehmen. Technik klingt so technisch, aber eigentlich nur, um es so gut als möglich irgendwie zu verarbeiten. Und das kann und will auch nicht jeder. Und manche sind halt einfach auch die besseren Gärtner, sage ich jetzt einfach mal. Die machen draußen super, deren Herz brennt für die Weinwerksarbeit. Und die sind gar nicht so gerne im Keller und machen Wein draus. Und
das hast du ja ein Stück weit ja erzählt, dass ihr von 1469, aber so lange macht ihr natürlich noch gar nicht Flaschenabfüllungen. Ne? Das im Prinzip ist ja genau das Beispiel, dass irgendwann eine Generation entschieden hat, okay, wir machen jetzt unseren eigenen Namen drauf. Und vorher hat es eben jemand anders verkauft.
Du guckst so professionell schon in die Kamera. Ist so richtig so ein Kamera, wenn das angeht, das rote Licht?
Ja ich habe immer 1, 2 oder 3 geschaut.
Aber jetzt,
und da gab es immer ein Kamerakind.
Also jetzt muss ich mal nochmal sagen, hab ich schon drüber gesprochen, Michael Schanze?
Nein. Hast du schon mal erzählt?
Hab ich schon mal erzählt, ne?
Was denn?
Das
sieht ganz anders aus, Michael Schanze. So. Aber das ist doch jetzt, ich finde, das ist jetzt nochmal, dass man sagt, schöner Sauvignon Blanc, aber Riesling.
Ja, aber
das ist einfach Riesling. Nein, Stefan, lass uns mal drüber sprechen, die beiden. Es ist einfach die Krone der Schöpfung.
Es gibt 2021 Riesling Kalkstein. Das haben wir im Glas, dass alle mitkommen jetzt hier.
Genau. Das ist im Prinzip das Bindeglied zwischen dem Gutswein und der ersten Lage, wenn man so möchte. Also schon ein Wein, den wir sehr, sehr ernst nehmen, der aus sehr, sehr, sehr guten Weinbergen kommt, die vielleicht vom Alter her noch etwas jünger sind.
Also ein Ortswein quasi?
Quasi, ja, könnte man ja so sagen. Ist jetzt ein, ja, VDP-Thema, wieso das dann jetzt Kalkstein heißt, aber da ist Name tatsächlich Programm und das ist auch unheimlich wichtig, dass wir Weinberge wählen, bewusst wählen. Also Kalkstein ist für unsere Region, für unsere Ortschaft ein unheimlich wichtiges Gestein und das prägt die Weine. Und das muss natürlich auch in dem Wein das Versprechen sein, dass ich Kalkstein schmecke.
Mir fällt da so ein Werbeslogan ein, den man gut dazu machen könnte. Riesling, der nach Heimat schmeckt.
Ah, ich dachte Riesling.
Findet ihr den Spruch? Riesling, der nach Heimat schmeckt?
Wow.
Stefan. Großartig.
Stefan.
Unfassbar. Ja, sag mal.
Großartig.
Weißt du, und die beiden haben es gar nicht. Weißt du, das ist das Problem, wenn du mit den beiden zusammenarbeitest. Weißt du, sie denken jetzt, boah, wo kommt das her? Und Stefan weiß natürlich, wo es herkommt, aber sag du es selber. Es steht auf der Flasche.
Richtig.
Ganz klein an der Seite. Riesling, der nach Heimat
steht
schmeckt.
Steht auf der Seite der Flasche drauf.
Genau. Ja. Kann man auch gleich noch gucken.
Aber das, genau das ist die Idee dahinter. Ne? Und, ah, cool. Und das ist aber auch das Versprechen. Und deshalb wir haben die Sachen grundsätzlich von Hand. Das ist selbstverständlich für uns. Und sind auch sehr, sehr kritisch mit der Auswahl der Weinberge und der Flächen, die dann in den Wein auch reinkommen. Und ich finde es eine tolle Möglichkeit, eben den Spannungsbogen ein bisschen aufzubauen vom Einstiegsriesling dann auf den erste Lagenriesling, der steht dazu zwischendrin, also der Kalkstein. Und ist aber im In- und Ausland mittlerweile sehr erfolgreich.
Aber du sagst, also den Kalkstein, den muss man auch schmecken. Also, also ist das dann das Salz, was da rauskommt, oder wo schmeckst du den?
Ja, genau. Salz trifft es eigentlich recht gut. Und okay. Mineralisch, es macht halt, hat eine Frische am Gaumen und animiert halt auch da wieder zu weiterbringen, ohne. Also wie tatsächlich, wenn man sich, ich bin überhaupt kein Freund von analytischen Werten, aber wenn man sich an Säurewerte teilweise anguckt, das sagt eigentlich auch nichts aus. Und Kalkstein hat eine gewisse Frische, die keine Säure braucht. Und das ist eben das Schöne. Also es bringt eine Frische in den Wein, die analytisch nicht hohe Säurewerte braucht.
Bleibt der über die Jahre eigentlich so frisch? Ich finde, der ist extrem frisch jetzt, ne? Ist ja jetzt ein Jahr alt. Ja?
Das ist ein junger Wein auch, ja.
Aber wie lange bleibt diese Frische so erhalten?
Also das gehört für mich zu dem Werteversprechen dazu.
Dass der in 5 Jahren noch genauso schmeckt?
Für mich ist das, ich wäre eigentlich viel glücklicher, wenn wir momentan da noch 19 hätten und 19 verkaufen könnten. Es ist so, dass wir jetzt bei 21 sind. Der ist halt blutjung, aber er macht halt jetzt schon Spaß und das finde ich das Schöne. Und hat aber trotzdem auch einen langen Atem. Also das ist was in 5 Jahren ganz entspannt noch auf dem Tisch steht und auch nicht so, glaube ich, dann verstanden wird, dass es 5 Jahre alt ist. Sondern eher jünger geschätzt wird.
Ja, Stefan, jetzt, das war so ein kleiner Nebensatz. Wir hatten ja Theresa Olkus vor kurzem auch zu Gast bei uns. Da steht jetzt Kalkstein drauf, es ist der VDP-Adler drauf. Und das gibt ja auch andere Kollegen. Offensichtlich heißt der Ort ja nicht Kalkstein, aber ich kann ja trotzdem einen Ortswein in der Qualität machen und das Gestein raufschreiben, oder? Das dürft ihr doch. Oder dürft ihr das nicht?
Das durften wir. Also jetzt, da wir in Rheinhessen uns auch für die erste Lage entschieden haben, sind die Ortschaften sozusagen, also die Ortschaft, die sich entschieden hat, erste Lage zu produzieren, dann gibt es einen Dittelsheim aus ersten Lagen. Und dann ist die Ortschaft damit belegt. Es gibt keinen zweiten Dittelsheim, keine Zweiklassengesellschaft beim Dittelsheim Riesling sozusagen.
Mhm. Aber ist das nicht wieder so ein bisschen total verkopft? Axel und ich, das sind so Feinheiten, oder, die uns doch egal sind, wie das dann heißt.
Naja, oder? Ich mein, wenn man daran ablesen kann, ob es ein Ortsfeind ist oder ein Lagenwein.
Aber kannst du es ablesen?
Naja, ich meine, wenn jetzt eine Lage draufsteht, dann...
Kalkstein Riesling, gehst du jetzt mal aus, dass es eine Lage ist?
Würde ich davon ausgehen, aber es ist ja auch
ein Kalkstein Ortsfeind. Würdest du jetzt schon denken, dass es der Boden gemeint ist. Ja. Das ist ja nicht der Ort. Herzlich willkommen in Kalkstein. Ne?
Das weiß man ja nicht. Es kann auch ein Ort sein. Es könnte auch ein Ort, vielleicht auch ein Kalkstein.
Ja, auch ein cooles Ort, ja. Das ist in dem Fall nicht so. Ne? Es geht tatsächlich einfach um die Gesteinsart. Ja, das haben wir auch schon sehr, sehr lang. Also bei uns heißt seit... Also der Dittelsheim Riesling hieß ursprünglich Dittelsheim Riesling Kalkstein. Und das hatten wir seit 2003 so. Also wir haben diese Klassifikation schon sehr, sehr lang bei uns im Weingut, ohne Prädikate. Und wir haben dann die Entwicklung oder die Entscheidung, die vor allem VDP getroffen wurden, dass wir diese ersten Lagen, also diese Ortsweine aus ersten Lagen produzieren, hat uns dann dahin gebracht, weil Kalkstein war bei uns so etabliert. Das haben die Leute verstanden und wussten, was da dahinter steht, die Idee auch, die dahinter steht. Und dann haben wir die beibehalten und haben die einfach in den Vordergrund gerückt.
Aber wenn es einen Gutswein, einen Ortswein und einen Lagenwein und ein großes Gewächs gibt, was ist es dann jetzt? Was ist denn der Kalkstein?
Das ist formell ein Gutswein.
Aha, okay.
Das ist halt die Schwierigkeit.
Ja, ja, nee, aber nur, dass jetzt...
Ja, aber ist doch nicht...
Es ist, am Ende ist egal.
Aber Gutswein, nochmal für alle, Gutswein ist unterste... Also ist
Einstiegsqualität.
Ja. Ne? Also, aber es ist doch eher ein Lagenwein.
Ja, hat's ja erklärt.
Eher ein Ortswein.
Ja, oder ein Ortswein. Es ist eher ein Ortswein, ja, aber weil er so auf den Boden bezogen ist und eben auch schon so etabliert ist. Na, wir fragen jetzt nach, weil wir natürlich Leute haben, die auch Hörerinnen sehr, die sehr versiert sind und das natürlich wissen wollen. Nur und auch für uns, damit wir das verstehen und auch ja verstehen, wie schwierig es ist, in diesem Verband auch quasi bei aller Leidenschaft und positiven Dingen eben auch, weil jeder Einzelne doch unterschiedliche Interessen hat. Und wenn du einen Kalkstein etabliert hast seit vielen, vielen Jahren, willst du dir das nicht wegnehmen lassen. Das verstehe ich ja komplett.
Was schmeckt dir denn?
Ja.
Was schmeckt dir denn überhaupt?
Ich wollte einmal kurz machen.
Aber diese Verbands, ist so, ich finde diese, das ist so eine.
Nein, aber das ist doch das, was die Leute, wenn wir jetzt sagen, Stefan, nach 10 Jahren VDP, was würdest du es wieder machen oder was sind die guten Sachen? Und dann ist das andere, muss man halt auch mitnehmen. Wie alle jetzt sagen, wir werden biodynamisch in 2025 oder 24.
Es ist halt tatsächlich auch nicht einfach. Also ich kann schon verstehen, dass auch in internen Kreisen immer auch das ein bisschen kritisch gesehen wird. Und ich bin auch da jemand, der glücklich ist über klare Linien und die auch draußen verstanden werden. Und dann muss man schon sagen, da ist es die letzten Jahre im deutschen Weinbau. Es hat sich sehr auf das konzentriert, worauf es eigentlich ankommt, auf die Weine und auf die Lagen. Also grundsätzlich bin ich ein großer Freund von dieses Systems und stehe auch dahinter. Wir müssen nur aufpassen, dass es nicht zu kompliziert wird.
Genau, dass der Kunde noch versteht, weißt du, dass man nicht irgendwie studiert haben muss. Es ist ja schon, man sieht den Adler, da muss man Dings und sagt man Gutswein. Wenn du auf der Straße jemanden fragst, Gutswein, Ortswein, Lagenwein, großes Gewächs.
Das wird schon schwierig.
Man müsste
einfach irgendwie so eine Qualitätsskala haben.
So ein Stern
haben.
Oder sowas, ganz
ja,
einfaches.
Also, ja, genau. 1 bis 5 Sterne oder so. Aber das ist ja scheinbar nicht möglich, weil es so viele verschiedene.
Das ist aber halt natürlich, wenn man sich den VDP als solches anguckt, es ist nicht ganz einfach. Ne? Die Bedürfnisse sind so unterschiedlich. Wenn man jetzt von einem Mosel anfängt und geht mal über Baden oder so. Also, welche unterschiedliche Weinstile, klimatische Bedingungen da herrschen und dass das nicht. Das in ein System zu pressen, ist tatsächlich auch sehr, sehr anspruchsvoll. Und,
aber das stimmt schon. Was euch so ein bisschen fehlt, ist dieses zum Beispiel, bei Büchern gibt es dann irgendwie dieses Spiegel-Bestseller-Dings. Bei Hotels gibt es die Sterne 1 bis 5. So und so. Bei Restaurants gibt es Sternebewertung Gourmillot. Es gibt die Punktebewertung bei Weinen, ne, zum Beispiel vom Parker, aber die sind ja in der Regel nicht auf der Flasche.
Nein.
Und dann stehst du da im Laden und denkst, woran soll ich das jetzt, wenn man jetzt...
Da hilft ja unser Podcast, das ist ein Podcast, Instrument.
Das es gibt immer mehr Wein-Podcasts, habe ich gesehen. Ne? Es gibt einen Wein-Podcast von Edeka, habt ihr das gesehen?
Von Edeka?
Ja.
Krass.
Ja. Aber ich habe das Gefühl, da werden auch so Weine, die bei Edeka... Das ist
ja, aber Edeka, ihr weißt ja, in Kiel, Edeka, Schlemmermarkt, Freund, ich kann es nur sagen...
Guter Laden.
Hammerladen. Hammer. Die haben wirklich einen Weinkern, ich weiß nicht, ob der Sommelier ist, aber der... Ja? Hat Ahnung von Wein.
Und Stefan, du bist bei Edeka?
Du hast man muss ja dann immer auch seinem Weinlieferant des Vertrauens auch tatsächlich vertrauen. Und das ist ja das Schöne. Wenn man dann auch vielleicht jemanden gefunden hat, der da auch auf einen zugeht und Verständnis entgegenbringt, wie was man selbst für ein Bedürfnis hat. Und dann gibt es ja auch eine schöne Beratung in den meisten Fällen. Und dann kann man, glaube ich, so schon ganz gut zu seinem Ziel kommen.
Da haben Axel und ich durch das große Glück, weil der Wein... Berater unseres Vertrauens sitzt neben uns und der hat uns, weißt du was, Stefan, so vor ein paar Wochen, weiß ich gar nicht, ich komme jetzt durcheinander, aber auf jeden Fall, in einer Folge haben wir einen Rotwein getrunken aus dem Napa Valley und wir schmeckten uns so gut, Axel, und der Michael sagte immer und immer wieder, und was meint ihr, wenn ich euch gleich den Preis sage, da werdet ihr erst überrascht sein. Und Axel und ich natürlich, preisgetrieben wie wir sind, dachten, geil, das Ding kostet 20 Euro. Und ich hatte schon den Gedanken, du auch, Axel, mir schon 10 bestellt oder 12. Ich dachte, und dann sagte Michael, was sagte Michael dann, Axel, die Flasche kostet?
440 Euro.
Und diese Gesichter von uns sind zum Glück ja aufgenommen. Aber da haben wir auch wieder gedacht, weißt du, wenn du solche Freunde hast wie Michael, dann brauchst du keine weiteren Freunde mehr.
Nee, das stimmt.
Also Michael, hast du ich fahre mit dir mit, wenn du irgendwo hinfährst oder so, ich bin dabei.
Axel hat mir so eine schöne Nachricht hinterher geschrieben, dass er quasi, man braucht da gar keinen.
Nee, ich wollte mit ihm die Anschluss.
Man kann ein Millionärsleben führen in meiner Gegenwart. Darum ging es noch, um das kurz zu beschreiben. Organoleptisch jetzt hier, würde ich sagen, ist es für mich doch Apfel, ja. Etwas, was ich aber auf jeden
sehr
Fall
viel starker Apfel.
Am Gaumen habe. Kein grüner Apfel, eher vielleicht ein roter oder ein gelber Apfel. Dieses leicht gelbfruchtige zieht sich schon durch, auch durch die ganze Kollektion. Eine sehr, also auch eine Säure wieder, eine sehr prägnante, aber eine gute Säure, eine Saftigkeit. Dieses Salzige habe ich auch sehr intensiv, was du hattest. Auch das finde ich wieder sehr, sehr harmonisch von diesem Zuckersäurespiel. 13
das
Alkohol.
Das ist bei allen dieser Weine, dass die sehr ausbalanciert sind. Mhm. Sehr, sehr harmonisch. Nicht irgendwie, dass es so wirkt, irgendwie oh, irgendwas sticht hervor. Und das mag ich. Ich mag das.
Ja, das freut mich. Also wir investieren halt viel in die Weinberge. Das ist am Ende die Basis für alles. Und das ist wie in der guten Küche auch. Nur so gut wie die Lebensmittel sind, so gut kann auch der Koch oder jetzt in dem Fall der Winzer performen. Und ich habe ein großartiges Team hier rund um unsere Familie, die genau den gleichen Weg mitgehen und deren Herz schlägt jeden Tag dafür, besser zu werden. Und das ist unbezahlbar. Und genau das ist uns das Wichtige, dass wir halt einfach das Jahr über bestmöglich unseren Job bestmöglich machen, um dann in der anderen Zeit damit belohnt zu werden. Und du brauchst einfach reife oder gut ausgereifte Trauben. Und dann auch gut gelesen, dass du halt einfach alles sortiert hast und dann kannst du eigentlich schon nicht viel falsch machen. Und wenn es dann auch noch schmeckt, ist doch schön.
Hast du eigentlich von dieser Dürrenberg-Aktie gehört? Also da gab es die Dürrenberg Fine Wine AG aus dem Weinviertel in Österreich. Ne? Den hatten wir neulich im Podcast und die sind jetzt sozusagen, verkaufen Anteile an ihrem Weingut, weil du gerade von diesem Familienbetrieb gesprochen hast, den ihr habt irgendwie. Und das würde mich mal interessieren.
Axel möchte sich beteiligen an Stefan Winter. Er ist da.
Vielleicht.
Ich will das auch in den Keller legen.
Aber hast du davon gehört oder ist das an dir vorbeigegangen?
Nee, habe ich tatsächlich nicht verfolgt.
Nee. Ist ein Riesenthema in der Weinbranche. Sag mal, wenn man jetzt diesen Riesling drin hat, du hast ihn ja wieder, wie heißt das, vakuumiert, wie heißt das? Nee.
Mit Vakuvin, ja, weil ich dann schon...
Ich wollte was fragen, das fällt mir oft bei Riesling, wenn man den einschickt und der erste Geruch ist oft so ein etwas komischer bei Riesling.
Reduktiv, oft, ja.
Was ist reduktiv? Mhm.
Wie beschreibt man das am besten, Stefan?
Ich glaube tatsächlich, dass es vor allem, wenn der Weihnacht zu jung ist, dann hast du sowas leicht metallisches Ausdruck, so ein hässliches Wort, aber... es ist einfach, gerade jetzt ist es ja auch in dem Fall auch mit dem Drehverschluss, der dann noch ein bisschen verschlossener ist. Und das ein guter Wein wird immer von Luft profitieren. Und insofern hilft es meistens auch, mal einzuschenken, mal kurz zu schwenken. Und
ich gesagt, es geht dann relativ schnell weg. Ich meinte wirklich nur, in dem Moment, wo du es einsteckst und dann, wenn du dann direkt riechst, dann hat es genau dieses Metallisches.
Aber ich hatte eher Gummi gehabt.
Ja, oder sowas. Also auf jeden Fall aber auf jeden Fall was nicht angenehm ist.
Ja. Ja, stimmt.
Habt ihr jetzt bei dem Wein auch?
Und das eben gerade im ersten Moment? Ja. Aber jetzt verflüchtet, jetzt ist schon fast wieder weg.
Im Glas haben wir jetzt 2019 Riesling Dittelsheim Leckerberg, ein großes Gewächs 2019 mit nur 12,5 Alkohol, also leichter als der Kalkstein 21.
Ja, würde man ja
recht analytisch.
Aber was würde man ja denken, dass der ein bisschen süßer ist eigentlich, ne? Aber ist er wahrscheinlich nicht. Ne?
Warum würdest du es denken?
Leckerberg?
Ja, weil wenn
der ist nicht süßer, nee. Ja. Also das ist eigentlich schon Ziel. Also gerade das ist ja jetzt die Spitze, das sind ja die Grand Grus. Aber auch da geht es mir so, ich möchte nicht zu viel Alkohol, weil zu viel Alkohol meiner Meinung nach manchmal dem Wein im Weg steht. Trotz allem ist es so, unreif geht auch nicht. Also es wird sicherlich auch die Jahrgänge geben bei uns, die auch 13,5 Alkohol haben. Aber ganz wichtig ist, dass es dann eben die Traubenstruktur auch hergibt. Also dass die Grundreife des Weins, das genauso wie die Säure, was wir vorhin hatten, auch verträgt und es nicht irgendwo neben dem Wein steht. Und aber das Ideal für mich ist irgendwas mit 12,5 Volt zu haben in dem Bereich, weil Alkohol macht natürlich auch grundsätzlich auch ein bisschen müde und es macht einfach mehr Spaß, wenn du mehr trinken kannst.
Mhm. Also, sag mal kurz, die Flasche vorher,
vor allem den Winzer,
was kostet die Flasche vorher? Ich sag 15 Euro?
Genauso, 14,90.
Und jetzt hat man natürlich dieses im Geschmack, also du hast recht, im Geruch hat es so ein bisschen, jetzt nicht mehr so stark, aber am Anfang hat er ein bisschen Gummi. Aber ist ja unfassbar, wie cremig der ist. Also, wie soll ich das sagen? Cremig, also versteht ihr, was ich meine?
Ich glaube, was du meinst, man würde es nicht das cremig bezeichnen.
Cremig ist das falsche Wort, wie heißt es denn?
Druckvoll?
Nee, ich meine schon cremig.
Also das ist aber trotzdem, das ist ein ganz, ganz junger Wein für uns. Der ist jetzt gerade erst rausgekommen. Also es ist zwar Jahrgang 19, aber wir arbeiten da auch ein bisschen anders. Das ist unsere, also ist ja großes Gewächs, ist ja die höchste Stufe, die wir produzieren. Also auch, weil wir es vorhin von Süße hatten, wir machen auch eigentlich nur trockene Weine, wir haben keine süßen Weine im Weingut. Insofern ist es trotzdem so, dass wir jetzt Jahrgang 19 rausgeben, weil wir immer auf den perfekten Zeitpunkt warten wollen. Wenn ein Wein, gerade in dem oberen Segment ist es so, da geht es natürlich auch ein bisschen um Respekt gegenüber der Arbeit, die geleistet wurde und. Und dem Wein auch eine Chance zu geben, überhaupt sich in eine Richtung zu entwickeln, wo er Sinn macht. Und das ist Jahrgang 19, aber trotzdem für mich ein blutjunger Wein. Und der hat noch einen großen, langen Weg vor sich.
Aber habt ihr nicht dieses, was ist das Creme, aber dieses Anhaltende am Ende, das ist ja dann nicht mehr fruchtig. Ich will nicht, das ist auch noch nicht karamellig, aber
genau, also was meinst du mit cremig?
Ja, mindestens am Ende, weil ich wusste noch mal.
Gut, das ist jetzt zum Beispiel ganz, ganz trocken, ne?
Das schmeckt man auch, finde ich, dass es ganz trocken ist. Was ich dachte, wäre so ein bisschen Ananas oder so ein, nicht dropsig, aber also was am Gaumen haften bleibt schon.
Jetzt ist es auch weg. Vielleicht hätte ich nur noch ein Stück. Wäre das echte zwischen den Zähnen. Nein, also jetzt ist es weg.
Herrlich. Nee, das sind unsere ältesten Weinberge, die wir haben. Die sind Mitte 50 Jahre alt. Und das ist auch ein Kalkstein-Untergrund. Also du hast genau diese Verbindung dann von Mineralik, die vom Gestein kommt, alte Rebstöcke, vollreife Trauben, auch wenn es nur 12,5 Alkohol in dem Sinn hat, aber wir entscheiden halt auch draußen bei der Ernte immer nach Geschmack. Also Analytik, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, ist mir völlig egal. Wir probieren Trauben und wenn Trauben perfekt schmecken, dann ernten wir sie. Und dann,
wie schmecken denn so Trauben? Also ich meine, ihr nehmt eine Traube und beißt da rein und wie schmeckt denn so eine Traube, wenn sie perfekt
schmeckt? Du fängst halt ganz früh an, ne? Also ich fange halt, sobald man irgendwie anfangen kann, Trauben zu essen und Spaß macht, Trauben zu essen.
Ja.
Dann tastest du dich ja auch so an den Jahrgang ran. Und das ist mir unheimlich wichtig. Und so arbeite ich aber schon sehr, sehr lange. Also seit dem Jahrgang 2003, der hat mir damals die Augen geöffnet, weil da war ich ja noch ein junger Winzer. Da war man auch eher zahlenorientiert. Und der Jahrgang hat mir aber gezeigt, dass Zahlen völlig egal sind. Weil wir hatten, das war ja auch so ein ultrawarmer Sommer. Und wir hatten einfach Weinberge oder Rebstöcke, die hatten schon, wenn man es jetzt an Zahlen festmacht, Ende 90, Anfang oder um die 100 Grad Öxle, was sehr, sehr reif ist, aber die haben noch nichts geschmeckt. Okay. Und wir haben dann einfach nur, wenn man sich jetzt an Zahlen orientiert hätte, hätten wir es ernten können. Wir haben dann aber trotzdem noch gewartet und zwei Wochen später haben sich die Öxle nicht mehr verändert, aber der Geschmack hat sich extrem verändert. Und das hat eigentlich mir, das war für mich der größte Aha-Effekt und seitdem aber gucken wir eigentlich überhaupt nicht mehr nach Werten, sondern probieren. Weil letzten Endes entscheidet auch ein Glas später der Geschmack, ne? Und nicht.
Ja klar, aber also wenn Weintrauben kenne ich ja nur irgendwie so aus dem Supermarkt und die sind immer super süß und so weiter, aber das hat ja wahrscheinlich wenig mit den Trauben zu tun, die ihr dann nachher erntet oder doch.
Ja, also ich glaube dann, dass der Anspruch da tatsächlich etwas anders ist.
Ja. Ja, aber wie schmeckt denn so eine Traube? Also wenn eine Traube, wenn du sagst, oh ja, die Traube ist jetzt perfekt, die ernte ich jetzt, wie schmeckt die dann? Kannst du das beschreiben?
Es lässt sich schwer beschreiben, aber das Verrückte ist, dass du, wenn du als Winzer sich damit beschäftigst, schmeckst du auch selbst die Lagen schon. Also schmeckst du schmeckst nicht die Lage selbst, meine ich jetzt damit, aber du schmeckst, wenn du dann Riesling-Weinberge am Abfahren bist oder dir anschaust, und dann schmeckt es einfach in den Lagen auch unterschiedlich. Und das ist Wahnsinn. Das ist natürlich auch ein Punkt des Reifegrads und eine Entwicklung. Und
aber die schmeckt jetzt nicht so wie der Wein wahrscheinlich, oder? Ist die super süß oder super bitter oder irgendwie verschrumpft? Keine Ahnung, ne? Also kannst du das irgendwie, also für jemanden, ich habe gar keine Ahnung, also kannst du es ein bisschen beschreiben?
Also es hat auch mit Supermarkttrauben nichts zu tun, das kann auch nicht nachgeahmt werden, wenn man im Supermarkt verschiedene Trauben kauft.
Ja, aber wie sehen die aus? Sind die schrumpelig geworden, weil die so alt sind, oder?
Nee, also schrumpelig wäre definitiv zu spät.
Okay.
Wir wollen kerngesunde Trauben und die am besten goldgelb und das Schöne ist, dass du hast dann diese gelben Noten, aber natürlich spielt Zucker auch eine Rolle, weil der entwickelt sich ja auch weiter.
Ja.
Aber trotz allem, das meine ich mit dir, jeder Jahrgang hat seine Facetten und du arbeitest dich auch als Winzer so ran um jeden Jahrgang. Und du merkst aber irgendwann eine totale Veränderung. Ich sag mal, wenn sie so selbst an der Beere dann schon ein bisschen ausbalancierter und vor allem so gelblich schmecken, das ist, glaube ich, ich kann es schwer beschreiben, aber ich glaube, also es ist auch für uns jedes Jahr ein Rantasten und ein Lernprozess, weil jeder Jahrgang, das ist ja das Schöne und das Spannende, dass jeder Jahrgang anders ist und ohne auch herausfordernd ist in dem Moment, ne? Gerade wenn du darüber auch entscheiden willst, wann du es anders.
Aber sind die noch süß oder sind die gar nicht mehr süß?
Doch, die sind süß.
Okay. Ja. Okay. Ich versuche es nochmal, Axel, zu erklären jetzt nur, weil ich das ja auch schon beides probiert habe. Also es gibt den Unterschied zwischen Tafeltrauben und Weintrauben. Ja. Ja, die Tafeltrauben sind also viel, viel größer. Mhm. Ja, und die Weintrauben haben in der Regel eine dickere Beerenschale, eine dickere Haut, da kommt auch die Tanninstruktur her. Und entscheidend ist für die Winzer auch die Qualität der Kerne. Ne? Also die zerbeißen wirklich diese Kerne. Und diese Weintrauben sind also viel kleiner im Umfang. Und haben
wie groß denn? Also,
ja, würde ich sagen, vielleicht ein Viertel von so einer klassischen Weintraube. Also
Murmel. Ja, sogar umso kleiner, umso schöner. Das ist oft gar nicht so verständlich, wenn wir ein schönes Foto machen von einer perfekten Traube, das ist gar nicht draußen so
so ankommt. So ankommt,
nicht ganz gleich gesehen.
Ja. Und dann hast du natürlich in jeder Kerne, also gibt ja die viele, die züchten ja schon die Weintrauben ohne Kerne, weil die viele Leute nicht mögen oder die spucken das aus. Und das hat dann schon eine also
Die
Kerne schmecken intensiv.
Werden die Kerne mitverarbeitet?
Ja, die werden, also erstmal werden die gepresst und dann die malst du eigentlich nicht mit, ne? Die fallen dann aus, aber die sind ja in Kontakt mit dem Saft dann erstmal.
Aber die,
ja.
Aber die werden schon auch irgendwie sozusagen zerstampft, also da tritt auch was aus oder aus den Kernen oder die sind nur im Kontakt?
Das wird ja nicht vorher entkernt.
Nee, dann wäre es auch, glaube ich, falsch gemacht, wenn die Kerne mal mit ausgepresst werden, dann ist es ein Schritt zu weit. Also tatsächlich ist es was, wo wir sehr, sehr bewusst und sehr schonend rangehen. Wir wollen, das ist das, was Michi gesagt hat, wegen diesen reifen Kernen. Wir versuchen eigentlich wirklich, wenn du die Beere aufbeißt und dann uns die Kerne anschauen, dass sie dann braun werden. Da siehst du auch einen Reifezustand von der Traube an sich oder von der Beere an sich. Und viel vom Aroma liegt auch in der Schale. Und also von in der Haut der Beeren. Und die Kunst ist es letzten Endes auch, da nicht zu viel, vor allem nicht mechanisch zu belasten. Deswegen vorhin hatte ich was mit Technik gesagt. Es geht aber eigentlich eher darum, immer, in dem Fall ist weniger mehr. Ne? Also wir haben keine Pumpen, wir haben nichts. Also man muss das so vorstellen, wir schneiden die Trauben draußen im Weinberg ab, schauen uns jede Traube wirklich an, die wird genommen, wird in alle Richtungen getreten, jede einzelne Beere, die dran ist, die nicht gefällt. Und dann hilft sogar auch oft zur Erklärung, das, was du nicht essen wolltest, muss auch raus. Das ist so für die Laien vielleicht ganz gut zum Nachvollziehen. Also alles, was nicht gefällt, wird wirklich bärengenau abgeschnitten. Und dann wird diese Traube in den Eimer gelegt, nicht geworfen, gelegt, um halt wirklich keine Verletzung an der Traube zu haben. Bis nach Hause in die Presse. Und in der Presse wird halt auch, das sind eigentlich große Luftsäcke, die mittlerweile die Bären auspressen, wenn man so will. Es findet sehr, sehr schonend statt und du hast dann keine Verletzung von den Beeren oder so. Das möchte man eigentlich auch nicht haben.
Wenn wir jetzt von der Traube sprechen, wir denken immer von der Weintraube. Wenn du eine Traube sagst, dann ist es eine Traube, wo viele Weintrauben dranhängen.
Genau so ist es, so ein...
Aber nochmal, was ist jetzt mit den Kernen? die Frage ist nicht beantwortet, Herr Scholz.
Also du hast in der Weinpresse, kommen dann die Trauben oder die Beeren rein. Da gibt es noch Arbeitsschritte vor, wo jeder Winzer auch nach seiner Philosophie entscheidet, was er macht. Manche Beeren dann teilweise ab, wo es gibt dann noch ein Stielgerüst, das in den Trauben dran ist oder an den Beeren dran ist.
Also du mit den Stielen, mit den Stängeln das quasi reinmachst oder quasi die Traube abpflückst und nur die Traube dann presst. Okay. Macht den Unterschied im Geschmack.
Ja. Und genau, und da gibt's halt, das ist Philosophiefrage, wie jeder Winzer an, das ist so ein bisschen ein roter Faden, der sich dann beim...
Und dann wird das gepresst und was passiert jetzt mit den Kernen? Ihr wollt es mit den Kernen nicht verraten.
Die sind ja schwerer als der Saft.
Achso, und das heißt, die Kerne werden immer rausge...
Die sinken nach unten dann, ja.
Und dann?
Ja, und dann werden die mit der Wein ungefähr
umgepumpt. Du hast diese Presse, da kommen die Trauben und die Beeren alles zusammen rein, dann wird mit diesem Ballon werden die Trauben ausgepresst und das findet sehr, sehr schonend statt, also das kannst du mit dem Druck dann noch regeln. Und dann hast du einen Kuchen, der übrig bleibt, also Traubenreste einfach. Und da sind die Kerne auch dabei. Und die werden wieder rausgefahren, den Weinberg als Dünger.
Der Saft fließt ab. Also der Saft fließt ab und der Rest bleibt dann drin.
Wie findet ihr jetzt dieses große Gewächs, Leute? Habt ihr noch gar nicht gesagt. Ich find's mega.
Ja, es ist sehr, sehr, sehr jung noch. Genau das, was Stefan sagt. Also ist auch, die Flasche kostet 35. Ja. Genau.
Also viel wie die anderen drei zusammen. So ungefähr.
Das ganze Paket kostet 59,90 jetzt heute. Also kostet mehr als die Hälfte des Pakets. Das heißt, wenn man das kauft, aus meiner Sicht sollte man das wirklich noch liegen lassen. Also ich finde, du merkst einfach, dass der Wein einfach noch sehr, sehr jung ist oder auch dieser Jahrgang.
Woran merkst du das?
Na, ich finde, es ist noch nicht komplett ausbalanciert. Ich finde, die Säure ist auch noch sehr, sehr präsent. Ja. Und ich finde auch, die Aromatik ist, eher noch im ersten, also im primären Stadium. Und ich mag das eigentlich, wenn der Wein gewinnt an Komplexität, wenn er die Reife bekommt. Und er hat alle Anlagen und das schmeckst du, das heißt die Säure, dieses Trockene, die Feinheit, die Länge, das merkst du schon, dass es ein großer Unterschied ist zum Wein davor, dass er einfach länger im Mund bleibt. Auch wenn du ihn schon runtergeschluckt hast, ist der Wein noch lange da, was ja wirklich schön ist. Das hat mit der Qualität und natürlich mit dem Alter der Rebstöcke zu tun. Und ich habe eben vieles auch aus 19 schon probiert und kann auch sagen, dass mir ganz viele Weine noch jetzt einfach, weil ich weiß, wenn sie reifer sind, wie sie schmecken, dass ich versuche, sie noch nicht aufzumachen. Hat ja was mit Selbstkontrolle auch zu tun und mit Konsequenz zu sich selbst. Disziplin und Konsequenz zu sich selbst.
Aber Disziplin ist ja dein zweiter Vorname. Du trinkst ja hier nie etwas.
Ja, das, aber ich bin den ganzen Tag mit Alkohol beschäftigt und ich kenne so viele Kollegen, die wirklich, wirklich
im Problem. Das bin ich auch. Und
ich mal, also der Wein ist wirklich toll und es ist, man muss sagen, auch für 35 Euro in der Top-Qualität ist es ja international wahnsinnig fair, ja.
Absolut.
Immer noch. Ich hatte so noch gar nicht auf dem Zettel, Stefan, muss ich wirklich sagen, deine Weine, ich bin immer wieder mal im Kontakt, aber so intensiv wie heute noch auf gar keinen Fall. Und bin sehr, sehr begeistert. Ich würde natürlich schon sagen.
Ich bin stolz übrigens, dass du kein Namensjoke gemacht hast. Jetzt, weil wir ja im Winter sind, hatte ich gedacht, dass du das als erstes machen würdest.
Bin ich so platt? Bin ich so platt?
Nein. Aber, danke, nee, aber Lars, es wundert mich nicht, dass Lars das wundert.
Also heute würde ich sagen, ich würde eher zwei Flaschen Kalkstein trinken statt einen Leckerberg, ja, okay. Und würde mir aber eine Kiste Leckerberg einfach weglegen und würde sagen,
das ist eine gute Idee. Ja. Aber ich glaube, wir sind halt grundlegend als Weingut auch nicht laut, also deshalb auch vielleicht nicht allerorts bekannt. Ich bin auch, das freut mich auch umso mehr, wenn dich jetzt auch die Weine überzeugen, weil das spiegelt uns, glaube ich, auch als Weingut wieder. Wir wollen, dass das, was auf dem Tisch steht, auch überzeugt. Das ist halt auch das bewusste Zurückhalten von Jahrgängen und so weiter. Weil da steckt so viel Herzblut drin und wirklich mühsame Arbeit drin. Und dann wollen wir auch nicht den Fehler machen, es ist ein falscher Zeitpunkt, die Weine rauszugeben. Und das wollen wir dann auch konsequent bis zum Schluss spielen. Und jetzt ist 19 trotzdem noch jung, wie du sagst. Aber es fängt an, Spaß zu machen, sagen wir es mal so.
Absolut, so kann man es auch. Also Stefan, ich habe in der Einleitung gesagt, du bist in der deutschen Weinelf.
Das besprecht ihr jetzt noch. Ich sehe ganz unhöflich, ich muss heute ausnahmsweise mal ein Stück früher gehen. Ja. Boah, ist euch egal wahrscheinlich.
Nein, aber jetzt, wo es spannend wird.
Macht ihr die deutsche Weinelf. Stefan, nachlässig den Sauvignon Blanc nicht.
Danke, Lars.
Ich verabschiede mich.
Schön, dass du da warst.
Sei gespannt auf den neuen Jahr.
Ja. Danke. Deutsche Weinelf. Stefan, erzähl mal.
Ja, ich sage immer so spaßeshalber, wenn mich jemand fragt, was ich als Kind werden wollte, dass ich ein Fußballer, wenn es Talent gereicht hätte, aber ich glaube, dass abseits vom Wein wirklich auch Fußball eine große Leidenschaft von mir ist und die Weinelf bringt beides zusammen, was unheimlich wertvoll ist. Wir haben dadurch schon so viele tolle Begegnungen gehabt und auch selbst innerhalb der Weinelf selbst, wir sind mit Regionen zusammengekommen, mit Winzer zusammengekommen hier in Deutschland, die möchte ich keinen einen vermissen davon und das ist einfach eine ganz, ganz tolle Sache und die dann halt jetzt auch international irgendwo eine gewisse Bühne dem deutschen Wein gibt und auch dem Kulturgut selbst gibt und wir lernen andere Länder, andere Kulturen kennen, weil es gibt auch eine Europameisterschaft, wo wir dann unterwegs sind und
Das musst du kurz erklären jetzt, weil das, also ein Axel, der hat mit Fußball wenig am Hut, der weiß jetzt überhaupt nicht, was heißt das deutsche Weinelf?
Es ist ein Fußballverein, zusammengeschlossen aus deutschen Winzern.
Muss man unbedingt Winzer sein?
Aus der Weinbranche.
Okay. Also man muss nicht Winzer sein, aber man muss aus der Weinbranche kommen.
Ja, aber die meisten sind tatsächlich Winzer. Ja. Da wurde 2005 wurde die Weinelf gegründet. Ich bin sogar Gründungsmitglied. Und so ist es dann stetig weiter gewachsen und es kommen halt auch, es gibt immer ein Probetraining und so und es kommen dann immer wieder neue Leute zu und wir versuchen halt das Jahr über Spiele zu organisieren, die zum einen entweder Werbung sind oder für einen guten Zweck sind und versuchen so auch mit dem Wein die Verbindung zu dem Fußball zu bringen, was ja auch nicht ganz einfach ist. Es gibt einfach so viele tolle Begegnungen, auch öffnet Türen, die glaube ich grundlegend viel komplizierter gesehen werden würden. Und Ja, und vor allem, wie gesagt, es bringt Menschen zusammen und verbindet die zwei schönen Sachen miteinander.
Und ist das immer international? Also ist...
Also die Weinwelt selbst ist deutschlandweit orientiert oder organisiert. Aus allen Regionen sind Kollegen dabei und macht es natürlich auch, jetzt es gibt auch ein Training, gibt ein Trainingslager und es gibt Spiele, was natürlich unabhängig von Profis schwierig gestaltet ist, dann die Anreise oft. Sind halt dann teilweise haben wirklich auch Kollegen weite Wege zu gehen oder wir selbst auch. Ist aber dann so, aber es ist jedes Mal, es ist eher so die Hürde, den Schritt zu gehen, den Invest zu machen, zum Termin zu fahren, weil man, Arbeit haben wir alle genug, aber man ist jedes Mal wieder glücklich und froh, dabei zu sein und insofern, eine ganz, ganz tolle Sache.
Super cool. Und dann gibt es also ein Probetraining und wer entscheidet denn quasi, du lieber, keine Ahnung, sage ich jetzt keinen Namen, bist ein toller Winzer, super Betrieb, super Lagen, aber bist halt leider ein mäßiger Kicker das passt da nicht so rein. Du passt
ja,
nicht so.
Ja, wir wollen, also Anfangszeiten war es tatsächlich so, dass der Fokus auf, wir wollen auch sportlichen Erfolg haben und insofern ist es schon so, dass es auch ernst genommen wird und das ist wirklich nicht mehr mit einer normalen Hobbymannschaft zu vergleichen, sondern eben der Sport spielt schon eine wichtige Rolle und dementsprechend wird auch die Auswahl der neuen Spieler getroffen und es ist ja auch so, wir werden ja auch alle etwas älter und müssen auch Jugendarbeit sozusagen leisten und um auch sportlich irgendwo mithalten zu können mit den anderen Mannschaften. Und insofern ist so ein Probetraining, wird wirklich eins genommen. Dann gibt es in Edenkoben ein Trainingslager und dann ist da 3 Tage Halligalli und die Jungs müssen sich beweisen.
Oder okay. Und wenn man dann Anfang September zurückkommt mit einem Kreuzbandriss,
die ist auch
vor der Ernte, ja, das glaube ich. Gut.
Jo, super.
Lieber Stefan, jetzt haben wir schon einen verloren. Aber was wir nicht verloren haben, ist die Begeisterung für das Weingut Stefan Winter aus Rheinhessen. Die hast du uns jetzt nämlich geschenkt in den letzten anderthalb Stunden. Vielen Dank dafür. Super sympathisch. Wirklich tolle Weine, vor allem eben auch Weine im Einstiegsbereich und darüber hinaus. Also auch mal wirklich, sage ich mal, für jeden Tag, wenn es noch einstellig ist. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und vielen Dank, dass du unser Gast heute warst.
Ja, vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte. Das hat mich auch sehr gefreut. Wunderbar. Danke für die Einladung.
Ja, aufs Leben sagen wir so gerne am Ende. Ist immer was Schönes.
Ja, auf den Fußball dann.
Ne? Aufs Leben, servus.
Auf den Fußball, ja.
In Hamburg sagt man das nicht, in Hamburg sagt man aufs Leben.
Auf die zweite Luft.
Sozusagen. Ja, auf die zweite Liga sagt man in Hamburg, genau. Servus. Ja. Mach's gut. Papa, servus, Papa.
Exklusiv für alle Fans der 4 Flaschen. Mit dem Gutscheincode PODCAST spart ihr auf euren ersten Einkauf bei Silkes Weinkeller ganze 10%. Angebote entdecken unter www.silkes-weinkeller.de.
Ein Podcast von Funke.
At Highland, we're all about celebrating little wins. And little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.